Zu mir selber mal kurz. Viele von euch haben mich ja wahrscheinlich noch nie gesehen, ist auch kein Wunder. Aber mein Name ist Hans-Peter Reuer, ich bin eben aus Österreich. Bin Gott sei Dank gestern schon angereist, weil heute ist doch ein bisschen Schnee, bei euch auch mal, ist auch nett, gell? Wir haben ziemlich viel, muss ich sagen, zurzeit. Und ich bin jetzt 37 Jahre alt, habe am 24. April Geburtstag, falls du mir schreiben möchtest, werde ich 38. Bin seit 12,5 Jahren verheiratet, habe eine extrem liebe Frau, die Hannelore heißt sie. Und wir haben drei Kinder, Lukas, Lisa und Eva Maria. Lukas ist 9, die Lisa ist 7 und die Eva Maria ist 4. Und hauptberuflich, früher war ich ganz am Anfang mal Automechaniker, auf Opel gelernt sogar, sehr gute Firma, gell? Und danach war ich dann 9 Jahre hauptberuflich Bergführer und Skilehrer. Hatte meine eigene Bergsteigerschule, den Abenteuerclub Dachstein. Und dann im Winter war ich Skilehrer in einer Skischule in Österreich hauptsächlich, aber auch in USA, Australien und Kanada. Und jetzt seit 10 Jahren bin ich eben der Leiter von einem Fackelträger-Bibelschulzentrum in Schladming, der heißt Tauernhof. Vielleicht hast du es schon mal gehört, wenn nicht, auch nicht tragisch, aber das gibt's dort. Das genügt eigentlich zu mir, viel mehr will ich gar nicht sagen. Ich freue mich, bei euch zu sein heute Abend. Habe schon viele Bekannte. Ah ja, heute Morgen, ja. Ja, das kann eine lange Session werden heute. Werden wir sehen. Und das Thema ist ja, engagiertes Zeugnis, ohne intolerant zu sein. Übrigens, gibt es noch irgendwo einen freien Platz? Da stehen so viele Leute. Könnt ihr die Hand heben, wo ein freier Platz ist? Da oben sind noch welche, falls ihr welche wollt. Wie viele sind da oben? Gibt es da mehrere? 10 freie Plätze sind da oben. Wollt ihr die einnehmen? Oder lieber stehen bleiben? Wie ihr wollt. Keiner wird in den Himmel gezwungen. So ist das Leben, gell? Aber das Thema heute, engagiertes Zeugnis ohne intolerant zu sein, ist sicherlich absichtlich ein bisschen provozierend. Ist es denn überhaupt möglich, ein Zeuge für Jesus Christus zu sein und dabei tolerant zu bleiben? Nun, ich kann euch die Antwort in einem Satz geben. Und eigentlich nach diesem Satz könnte ich nach Hause gehen. Aber engagierte Christen sind nicht aufgerufen, tolerant zu sein. Engagierte Christen sind aufgerufen zu viel, viel mehr. Nämlich Liebe zu üben. Seht ihr, tolerant sein heißt, ich lasse meinen Nächsten draußen stehen im Schnee. Das ist Toleranz. Liebe üben heißt, ich lade diesen Menschen, der draußen steht im Schnee, in mein warmes Zuhause ein. Das ist Liebe üben. Und darum, wenn mir einer sagt, ich bin ein toleranter Christ, dann sage ich, du bist noch nicht weit gekommen. Denn das ist lieblos. Toleranz ist unheimlich lieblos. Wir sind nicht aufgerufen, tolerant zu sein, sondern Liebe zu üben. Eigentlich könnte ich jetzt nach Hause gehen. Manchmal bin ich versucht, das zu tun, aber ich bin immer noch zu feige. Außerdem bezahlen sie mich ja für 50 Minuten. Zwar nicht viel, aber sie bezahlen was. Ich bin immer wieder überrascht, mit wie viele Worte verschiedene Prediger, Theologen, Pfarrer einen dasselbe sagen. Leute, es gibt nur ein Thema. Ich kann euch auch heute nichts Neues sagen. Alles, was neu ist, ist falsch. Die Botschaft kann nie besser oder neuer werden. New Age gibt's nicht. New Age ist Old Age. War alles schon da. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber das ist wirklich, das ist die Hauptaussage für den heutigen Tag, für den heutigen Morgen. Sei nicht tolerant, sondern übe Liebe. Übrigens, das ist etwas Typisches, was Juden auch tun, die Rabbiner. Die machen zuerst ein Statement, damit man die Hauptsache nicht überhört. Und dann erklären sie es halt ein bisschen. Und das ist, was ich jetzt tue. Ich erkläre euch das einfach, aber es ist nichts Neues. Um das Thema engagiertes Zeugnis ohne intolerant zu sein, vielleicht ein bisschen auszuführen, müssen wir zwei Worte verstehen. Und ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben, die zu erklären. Das ist einerseits das Wort Zeuge und andererseits das Wort Toleranz. Wenn wir die zwei verstehen, das wird uns eine Hilfe sein. Wenn ich so rumreise oder unterrichte, was ich relativ viel tue, begegne ich immer zwei Arten von Menschen. Übrigens, mein Daumen ist nur gezerrt, macht ja nichts draus. Ich begegne immer, bin von der Leiter gefallen. Ist nicht beim Skifahren oder Klettern. Ich wollte nämlich putzen, das ist gefährlich. Aber ich begegne immer zwei Arten von Menschen, und da sind es zum einen die Theoretiker und dann gibt es die Praktiker. Unter Bibelschülern, ich unterrichte in Bibelschulen, und da gibt es die Theoretiker, die sind ganz heiß auf neue Erkenntnisse aus der Schrift. Wenn du ihnen dann die Wortwurzeln noch von Hebräisch erklärst, wovon ich übrigens keine Ahnung habe, aber mein Computer hat sie, und dann, die sind ganz heiß drauf, diese Dinge zu verstehen, was auch gut ist. Das finde ich super. Und wenn die ein neues Konzept entdecken oder wie ein Vers zusammenpasst aus Chronik und Levitikus, was ja, wenn man das liest, unmöglich ist, aber es ist da, dann sind die ganz begeistert. Und das ist ja super so. Allerdings sind diese Leute oftmals nicht sehr praktisch. Die bleiben dann bei ihren griechischen und hebräischen Lexikons und schauen da jeden Tag nach. Nicht nur, dass sie oftmals nicht praktisch sind, sie stehen auch oftmals im Weg. Das ist ein Problem. Dann gibt es die Praktiker. Der Praktiker ist wieder der, den interessiert jetzt herzlich wenig, was ich jetzt sage. Der sagt, Hans-Peter, sag mir, wie es funktioniert, ich gehe und ich mache es. Theologie, wen interessiert das schon? Ich will praktisch sein. Das ist ja auch gut so, der tut auch was. Nur das Problem ist, wenn man den fragt, warum er tut, was er tut, dann weiß er nicht, warum. Und das ist auch nicht gut. Denn wir sollten ja Antwort geben können auf die Hoffnung, die wir haben, so sagt Petrus. Und darum möchte ich weder das eine noch das andere bevorzugen oder ermutigen. Wir brauchen beides. Wenn du Praktiker bist, ermutige ich dich heute, es ist wichtig zuzuhören und zu lernen. Wenn du Theoretiker bist, ermutige ich, es umzusetzen. Theologie ist das praktischste Fach dieser Welt. Nun, wer oder was ist ein Zeugnis? Übrigens, für die Babys, da steht auf dem Zettel, da gibt es einen Raum. Aber mich stören sie nicht. Es steht nur hier auf dem Ding, da könnt ihr gerne hingehen. Da wird es übertragen, glaube ich, irgendwo. Mich stört nicht, ihr könnt gerne da bleiben. Ich hoffe, euch stört es auch nicht. Gell? Denn Kinder sind lieb. Sollten wir schon unter uns haben auch. Was ist nun ein Zeugnis? Zum Schulschluss, meine Kinder haben vor 3 Tagen ein Zeugnis bekommen. Schulschlusszeugnis. Das ist jetzt Mittezeugnis, nicht der Schulschluss. Es gibt auch ein Führungszeugnis, ein Gesundheitszeugnis, Abschlusszeugnis und so weiter. Ein Zeuge ist jemand, der vor Gericht steht und Zeugnis ablegt über etwas oder jemanden. Wenn du Zeuge sein willst in einem Gericht, dann musst du zumindest in der Sache involviert gewesen sein oder die Person ein bisschen kennen, sonst kannst du kein Zeuge sein. Das ist wichtig zu verstehen. Ein Zeuge gibt ein Zeugnis ab über jemand anderen oder über etwas anderes. Und dann gibt es Augenzeugen, Ohrenzeugen, Entlastungszeugen, Taufzeugen, alle möglichen Zeugen. Nun, wir wollen ja engagierte Zeugen sein von Jesus Christus. Ich möchte euch da ein paar Verse vorlesen. Im Lukas Kapitel 24, Vers 44 bis 49 lesen wir Folgendes. Der Jesus, nachdem er auferstanden ist, erscheint seinen Jüngern. Übrigens, er war immer hungrig, er wollte Fisch. Müssen wir aufhören, der auferstandene Jesus war immer hungrig. Das ist interessant, denn er musste gleichzeitig nicht durch die Türen gehen. Also himmlische Dimension ist zwar höher, aber nicht unreal, völlig real. Aber er sagt hier zu seinen Jüngern, Vers 44, er sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Übrigens, hast du gewusst, die Psalmen sprechen nur von Jesus. Die Propheten sprechen alle von Jesus. 5 Bücher Mose sprechen alle von Jesus, auf jeder Seite. Du musst es nur entdecken. Vers 45, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Das ist auch ein Geheimnis. Du kannst die Schrift nur verstehen, wenn Jesus das Verständnis öffnet. Sonst kann man das nicht verstehen. Und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Und dann sagt er, ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, aber bitte tut eine Sache, wartet. Übrigens, in Apostelgeschichte Kapitel 1, bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, Christi Himmelfahrt, was wir ja feiern, vor den Augen, ist in den Himmel aufgefahren, hat gesagt, so wie ihr ihn habt auffahren sehen, genau so wird er wiederkommen. Und da sagt er zu ihnen, bevor er geht, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Aber wisst ihr, was er hier sagt? Ihr werdet Kraft bekommen und ihr sollt warten. Beide Male, interessant, er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, aber wartet, worauf? Auf die Kraft des Heiligen Geistes. Die Betonung liegt nicht darauf, dass ich jetzt Ärmel hochkremple, rausgehe und Zeugnis bin. Die Betonung liegt darauf, Jesus sagt, ich sende dich und was ich brauche, ist dein Leib, deine Person, damit ich mich selbst bezeugen kann. Mit meiner Kraft. Aber ich brauche dich. Bezeuge. Stell dich mir zur Verfügung. Ich sage das immer, das ist mir so wichtig. Denn für viele Jahre habe ich versucht, für Jesus Zeuge zu sein. Es hat mich kaputt gemacht. Ich habe es nie geschafft. Denn wisst ihr, was ich vergessen habe? Zu warten. Zu warten im Sinne, er selber muss es tun. Er selbst muss es vollbringen. Nicht ich für ihn, sondern er in mir. Im 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 10, da steht ein interessanter Vers. Und zwar sagt Johannes Folgendes. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wenn du an Jesus glaubst, hast du das Zeugnis in dir. Das heißt, Jesus in dir ist das Zeugnis. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, bist du immer ein Zeugnis. Immer. Die Frage ist nur, bist du ein wahrer Zeuge oder ein falscher Zeuge? Seht ihr? Ich bin immer dann ein falscher Zeuge, wenn ich die Tatsache vergesse, dass ein Zeuge zeugt über jemand anders. Und wenn ich anfange, über Hans-Peter Reuer zu zeugen, dann bin ich ein falscher Zeuge. Denn ein Zeuge gibt Zeugnis ab über jemand anderen, in dem Fall über den Herrn Jesus Christus. Wenn ich mich selbst verwirkliche, dann bin ich ein falscher Zeuge. Denn ein Zeuge soll Christus verwirklichen. Und wisst ihr was, liebe Freunde, ihr wisst es wahrscheinlich selber, von euren Gemeinden oder Gemeinschaften, wo ihr seid. Unter Christen in der Gemeinde Jesu findest du jeden Schmutz, jede Gemeinheit, jede Falschheit, die du auch in der Welt findest. Und manchmal sogar noch schlimmer. Wisst ihr, warum das so ist? Weil wir immer wieder vergessen, dass wir nicht uns selbst bezeugen sollen, uns selbst verwirklichen, sondern wir sind Zeugen für jemand anderen. Das ist nämlich die Definition von einem Zeugen. Wenn du dich selbst verwirklichst, über dein eigenes Leben Zeugnis gibst, dann ist man ein falscher Zeuge, dann lebt man ein Leben der Lüge. Denn obwohl Jesus in mir ist, ich an Jesus glaube, errettet bin, nennt die Bibel, wisst ihr, was wir tun können? Wir können den Heiligen Geist betrüben, Epheser Kapitel 4, Vers 30. Im Englischen steht, quench the Holy Spirit, das heißt, wir zerdrücken den Heiligen Geist, das kannst du tun. Ich habe das jahrelang gemacht. Ich war Christ. Jesus hat jeden Tag in der Früh angeklopft, gesagt, guten Morgen, ich bin immer noch da. Ich habe gesagt, ich weiß, aber du interessierst mich nicht. Ich habe sein Zeugnis zerdrückt. Ich habe nur mich selbst bezeugt in meinem Leben für viele Jahre. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 19 steht, löscht ihr, wir können den Heiligen Geist in uns auslöschen. Das heißt, wir können sein Wirken unterbinden, wir können ihn völlig auslöschen. Das können wir, sagt die Bibel. Das nennt Paulus im 1. Korintherbrief ein fleischliches Leben oder ein weltliches Leben. Wenn wir uns selbst bezeugen und selbst verwirklichen. Und damit bin ich ein falscher Zeuge. Aber du bist immer ein Zeuge Jesu, wenn du an Jesus glaubst. Denn wir haben gelesen, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Du hast es. Denn Jesus wohnt in dir. Jakobus im 1. Kapitel nennt dieses Leben, und leider ist es im Deutschen nicht gut übersetzt. Er spricht über Leute, die zweifeln, über Christen, die zweifeln. Und er sagt, das ist ein wankelmütiges Leben. Im Englischen ist es viel besser. Da steht, this man is double-minded. Er hat zwei Gedanken. Er hat zwei Denkensrichtungen und das griechische Wort heißt Dipsuchos. Das heißt, er hat zwei Seelen. Obwohl Christus in dir wohnt, das neue Leben, lässt du das alte Leben leben. Das ist ein double-minded, ein zweiseliges Leben. Wisst ihr, wozu wir aufgerufen sind? Ein einfältiges Leben zu leben, in Englisch so schön, a single-minded heart. Im Buch der Psalmen kommt das vor. A single-minded heart. Ein Herz, das nur ein Leben lebt, das nur in eine Richtung geht und nicht zwei Leben lebt. Ich weiß, wie es ist, wenn wir zwei Leben leben als Christ. Mein eigenes, 80%. Und ab und zu muss man sich halt benehmen, weil sonst kommt man ja vielleicht gar nicht in den Himmel. Wisst ihr, das ist, aber Zeuge bedeutet, für jemand anders zu zeugen. Das ist, wozu wir berufen sind, nicht dich selbst zu bezeugen. Übrigens, in Matthäus Kapitel 28, das ist, wo Jesus, the Great Commission, das heißt die große Aussendung, wird oft zitiert, wo Jesus sagt, 28 Vers 17, und als sie ihn sahen, den auferstandenen Herrn, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Ist es nicht interessant? Sie sahen den auferstandenen Herrn, einige aber zweifelten. Übrigens, sie zweifelten nicht an Jesus, aber an sich selbst. Sie zweifelten an sich selbst. Und dann, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben, alle Macht in Himmel und auf Erden, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und so weiter. Wisst ihr, was interessant ist? Er sagt nicht, ihr, die ihr zweifelt, ihr müsst eure Bibelschule machen, dann vielleicht. Nein, er sagt auch zu denen, die zweifelten, geht hin und verkündigt meinen Namen. Weißt du was, ich treffe so viele Christen, die mir sagen, ich frage sie, gibst du Zeugnis an der Arbeitsstelle? Gibst du Zeugnis zu Hause bei deinen Freunden? Erzählst du ihnen von Jesus? Ja, aber ich habe ja selbst solche Zweifel. Wenn ich mir selbst nicht sicher bin, ich bin doch ein Heuchler, wenn ich Ihnen etwas erzähle, was ich selbst nicht glaube. Liebe Freunde, ob du zweifelst oder nicht, ist irrelevant. Die Wahrheit ist dieselbe. Siehst du, ich habe einen Spruch mal gelesen, der hat mir sehr geholfen von Wesley oder Spurgeon, von irgend so einem Engländer war es. Der hat gesagt, wenn du nicht mehr an das Evangelium glaubst, dann geh auf die Straße und predige es. Liebe Leute, dazu sind wir aufgerufen. Denn du sollst ja nicht rausgehen, um den anderen Menschen zu zeigen, welch großen Glauben du hast. Du sollst rausgehen und Zeuge sein von Jesus Christus. Ob du zweifelst oder nicht, das ist irrelevant. Ein Zeuge bezeugt jemanden. Und siehst du, erinnert euch an Thomas. Man sagt oft, der ungläubige Thomas. Er musste ihn zuerst anfassen. Und als er ihn anfasste, hat er sich hingekniet und gesagt, mein Herr und mein Gott. Ich habe eine Frage. Ist Jesus jetzt objektiv gesehen realer geworden, nur weil er ihn angetastet hat, ja oder nein? Nein. Jesus wäre genau dasselbe, auch wenn er ihn nicht angefasst hätte. Seht ihr, ob er ihn anfasst oder nicht, ist völlig unbedeutend für die Botschaft. Die Botschaft ist, Jesus ist auferstanden und er lebt. Ob du das glaubst oder nicht, ist irrelevant. Es ist eine Tatsache. Nun, also Zeugen heißt, jemand anders zu bezeugen. Nicht dich selbst, auch nicht deinen Glauben, sondern Jesus Christus bezeugen. Darum geht's. Zweitens dann, was heißt es dann, tolerant sein? Wenn Zeugnis bedeutet, einen anderen zu bestätigen, was heißt tolerant sein? Das Wort Toleranz ist in unserer westlichen Welt heute extrem populär und tolerant sein wird heute ausschließlich als Tugend gesehen. Darum haben Sie Probleme mit Jörg Haider, verstehe ich auch, gell? Aber der hat keine gute Zeit erwischt. Weil Toleranz ist die Tugend Nummer eins in unserer Gesellschaft. Und wenn du nicht tolerant bist, wirst du heute abgesägt. Das kannst du dir heute nicht erlauben. Intoleranz hingegen wird ausschließlich als Laster angesehen. Nie als etwas Gutes in unserer Gesellschaft. Übrigens, das ist bei uns so, nicht überall in der Welt. Das ist ein Zeitgeist, in dem wir leben. Es gibt ein gutes Buch von Josh McDowell, die neue Toleranz. Ich habe es zwar nicht gelesen, aber ist gut. Ich habe in einer Kassette mal gehört, einen Auszug habe ich mal gelesen, so eine Zusammenfassung. Aber das kann ich empfehlen. Er würde auch das schreiben, wir müssen heute unterscheiden zwischen der alten und der neuen Toleranz. Das musst du verstehen. Das ist ganz wichtig. Sonst redest du von einem und demselben und du meinst aber ganz was anderes. Das ist so, wie wenn du mit Zeugen Jehovas über Jesus Christus sprichst. Du kannst eine wunderbare Unterhaltung haben und ihr geht auseinander und sagt, ihr seid Brüder und Schwestern. Ihr nehmt nämlich dasselbe Vokabular, meint aber etwas ganz anderes. Genauso ist es mit Toleranz. Wenn du schon so alt bist wie ich, fast tot, dann ist Toleranz etwas ganz anderes, als wenn du 18 Jahre alt bist. Das will ich dir jetzt erklären. Und zwar, die alte Toleranz, die mir noch bekannt ist, übrigens, die steht auch in den Lexikons drinnen. Das heißt, jemand oder etwas zu ertragen, zu dem du keine Zuneigung verspürst. Das heißt, wenn du vielleicht im Bundesheer bist oder sonst irgendwo und du schläfst mit Kameraden in deinem Zimmer, die du nicht unbedingt leiden magst, aus welchen Gründen immer, sie aber tolerierst, dann bist du tolerant. Das ist das alte Verständnis von Toleranz. Du stimmst nicht mit ihnen überein, du hast eine ganz andere Ansehenssachen, aber du tolerierst sie. Das ist Toleranz im alten Sinne. So wie der Herr Jesus Christus Sünder geliebt hat, obwohl Jesus Sünde hasst. Sünde hasst er. Aber er ist immer zu den Sündern gegangen. Versteht ihr? Er hat sie toleriert, In dem Sinne, wir kommen wir noch darauf, viel mehr als das, nicht nur doriert. Junge Menschen allerdings, und ich möchte euch jetzt echt die Jungen da, denkt mal damit jetzt. Ihr versteht wahrscheinlich unter Toleranz etwas ganz anderes. Nämlich, das wird auch bezeichnet als die neue Toleranz oder die positive Toleranz. Damit ist die alte die negative. Sie wird so definiert, alle Werte, alle Glaubensrichtungen, alle Lebensstile, alle Wahrheitsansprüche sind grundsätzlich gleichwertig. Das ist die neue Toleranz. Wenn du das Gegenteil glaubst von mir, dann ist das genauso gut wie mein Glaube. Wenn du ganz anders lebst als ich, einen anderen Lebensstil hast als ich, dann ist das völlig gleich gut wie mein Lebensstil. Ob du homosexuell bist, ob du geschieden bist, das ist irrelevant. Dein Lebensstil ist genauso gut wie meiner, auch wenn ich vielleicht nicht in dieser Kategorie bin. Sieh dir, das ist die neue Toleranz. Jeder Lebensstil, jede Glaubensrichtung, jede Überzeugung ist gleichwertig. Das heißt, wenn du jetzt zur jungen Generation gehst und sagst, weißt du was, für mein Leben ist Jesus Christus der Retter, der Erlöser und ich werde einmal bei ihm sein, das weiß ich für alle Ewigkeit. Dann wird dir der andere Mensch sagen, der junge, tolerante Mensch, das finde ich wunderbar, applaudieren, schön für dich. Ich übrigens bin Sikh Hindu und ich glaube, das ist ein bisschen anders. Und dann sagt der andere, schön für dich. Wenn du aber sagst, weißt du was, Jesus Christus ist nicht nur mein Herr, er ist auch deiner. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen und ohne ihn kommt niemand jemals zum himmlischen Vater. Wenn du das sagst, dann wirfst du eine Schlange auf den Tisch. Das ist politisch nicht mehr akzeptabel. Denn seht ihr, jetzt machst du einen Anspruch, dass das, was du glaubst, besser, höher oder wie immer man das ausdrückt, ist als das, was der andere glaubt. Dasselbe, wenn du sagst, Homosexualität ist Sünde, heterosexuell ist das Normale. Ja. Schau, da sieht man, wie ihr denkt, gell? Nein. Entschuldige. Das ist das Normale. Damit sagst du, dass das Normale besser ist als das. Und das darfst du heute nicht mehr tun. Damit bist du nämlich intolerant und damit musst du gekreuzigt werden. Das geht nicht. Bis vor wenigen Jahren ist ganz interessant, war die höchste Tugend in unserer Gesellschaft Gerechtigkeit. Nicht mehr. Heute ist die höchste Tugend Toleranz. Auch wenn du nicht gerecht bist. Das wird heute höher angesehen als Gerechtigkeit. Chesterton, ein englischer Staatsmann, hat einmal gesagt, Toleranz ist die Tugend jener, die an nichts glauben. Das heißt, wenn du nichts glaubst, dann bist du tolerant. Allen gegenüber. Nun, Chesterton hat viele gute Dinge gesagt, aber ich glaube, in diesem Fall hat er nicht recht. Zumindest, wenn man das heutige Wort Toleranz anwendet. Ich möchte jetzt ein Beispiel geben. Ich missbrauche da dein Mikrofon, gell? Es gehört dir. Macht ja nichts, gell? Man spricht heute von der sogenannten Toleranzgrenze. Das Wort habt ihr sicher schon gehört. Wenn die Toleranzgrenze eines Gegenstandes überschritten ist, dann ist er normalerweise zerbrochen. Ich probiere das jetzt mit dem Mikrofon. Wenn ich das jetzt aufdrehe und ich mache da jetzt unendlich weiter, dann kracht es und dann ist es kaputt. Dann habe ich nämlich die Toleranzgrenze überschritten. Dieses Mikrofon ist fest verankert, da mit dem Fuß und so weiter, hat eine gewisse Toleranzgrenze. Ich kann es biegen bis zu einem gewissen Bereich, aber dann bricht es. Nehme ich nun dieses Mikrofon aus der Halterung raus, dann ist es sehr beweglich, aber weißt du was, jetzt ist es nicht mehr tolerant, jetzt ist es haltlos. Großer Unterschied. Wenn ich das Mikrofon jetzt fallen lasse, ich werde es gleich tun, dann ist es höchstwahrscheinlich kaputt, weil es keinen Halt hat.
Es ist Halt, es ist orientierungslos.
Aber wisst ihr, was das Problem ist? Diese Haltlosigkeit wird heute als Toleranz interpretiert. Leute, das hat nichts mit Toleranz zu tun. Das ist Haltlosigkeit, Orientierungslosigkeit.
Du kannst nur dann tolerant sein, wenn du fest verankert bist. Sonst kannst du gar nicht tolerant sein, dann bist du höchstens haltlos.
Seht ihr, um überhaupt Toleranz ausüben zu können, um nachgiebig, um großzügig sein zu können, brauchst du eine feste Verankerung. Ansonsten kannst du dich niemals als tolerant bezeichnen, höchstens als haltlos. Also die Aussage von Chesterton, Toleranz ist die Tugend jener, die an nichts glauben, kann ich nicht teilen. Ich würde Toleranz so definieren. Toleranz ist die Tugend jener, die eine tiefe Überzeugung haben, fest verankert sind, jedoch Liebe denen gegenüber ausübt, die anders denken. Ich wiederhole das. Toleranz ist die Tugend jener Menschen, die selbst eine tiefe Überzeugung haben, jedoch Liebe üben denen gegenüber, die anders als sie denken. Das ist für mich die korrekte Interpretation von Toleranz. In unserer säkularisierten Welt, in unserer sogenannten toleranten Welt, ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Es ist interessant, das sage ich euch jetzt noch, obwohl Toleranz heute die Tugend Nummer eins ist in unserer Gesellschaft, in der säkularen Gesellschaft, gibt es eine Intoleranz, die nicht nur überlebt, sondern sogar aufblüht. Wisst ihr, welche Intoleranz das ist? Toleranz wird nur jenen gegenüber gewährt, die an nichts glauben. Wenn du eine feste Überzeugung hast, wirst du in unserer Gesellschaft nicht mehr toleriert. Denn dann bist du gefährlich, du bist extrem, du bist ein Fanatiker. Also Toleranz wird nicht nur ausgeübt, jetzt von sich aus, sondern sie wird nur jenen gewährt, die auch nichts glauben. Sobald du eine Überzeugung hast, wirst du nicht mehr toleriert in unserer Gesellschaft. Darum, ihr müsst euch gefasst machen, die nächsten Jahre werden für, wenn du für Jesus einstehst, es wird immer enger werden. Du wirst nicht mehr toleriert werden in unserer toleranten Gesellschaft. Das ist nicht nachchristlich, das ist antichristlich, der Zeitgeist, in dem wir leben. Und wir müssen uns dessen bewusst sein und diese Lüge entlarven. Nun, jetzt werden wir noch praktisch, für die Praktiker. Aufatmen. Kann nun ein Christ tolerant sein, wenn er gleichzeitig ein klarer Zeuge des Herrn Jesus ist? Das ist ja das Thema. Ich glaube, nachdem wir jetzt diese zwei Worte definiert haben, tun wir uns gar nicht mehr so schwer, da eine Antwort zu geben. Übrigens, das soll eine Ermutigung sein für die Praktiker. Ein bisschen Theorie ist gut, dann versteht man die Praxis. Übrigens, wann immer ich jetzt das Wort tolerant gebrauche, meine ich die alte Toleranz. Okay, fest verankert, jedoch biegsam, nachgiebig. Die Frage ist, ist Gott, ist Jesus Christus, war Jesus Christus, als er Mensch war auf Erden, tolerant, ja oder nein? Nun, Gott in der Bibel ist stets barmherzig, er ist langsam zum Zorn, lesen wir. Er geht uns nach, er wird nicht müde zu lieben, er wird nicht müde zu vergeben, er heilt und so weiter. Aber, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, da wo es um Leben und Tod seiner Kinder geht, ist Gott absolut intolerant. Da wo es um Sünde geht, ist Gott absolut intolerant. Gott hasst die Sünde, bis in den Tod hinein. Das haben wir am Kreuz erlebt. Bis in den Tod hasst Gott die Sünde. Darum musste sein eigener Sohn sterben. Weil die Sünde von Anbeginn das Ebenbild Gottes entstellt hat und die Menschenkinder zerstört. Wisst ihr, was ich oft höre? Und das hörst du auch oft. Wenn du das nicht hörst, dann weiß ich eins über dein Leben. du sprichst nie über Jesus. Wenn du über Jesus sprichst, weißt du, was du schon gehört hast. Aber Gott kann doch nicht so intolerant sein. Gott kann doch nicht so kleinlich sein, uns da verurteilen, nur weil wir ihn nicht annehmen. Also das habt ihr sicher schon gehört. Es kann doch nicht nur ein Weg sein, Gott muss doch etwas größer sein, großzügiger. Aber weißt du was, das kommt meistens von Menschen, die in anderen Bereichen des Lebens völlig intolerant sind. Ich möchte euch mal was sagen. Wir haben ja ein Freizeitheim bei uns, Bibelschulen und Skifreizeiten jetzt momentan. 60, 70 Leute meistens. Wenn ich denen beim Mittagessen zuschaue, höchst intolerant. Das Stücklein Fett wird beiseite geschoben, das wird gegessen. Total intolerant. Also so fundamentalistisch in ihrer Essensweise. Das ist schockierend. Wenn ich mit meiner Frau einkaufen gehe, ist eine Sache, die ich nicht gerne tue. Die probiert 5 Kleider an und nur weil die Knöpfe da vielleicht blau sind, wird es nicht gekauft. Die ist so eng, so intolerant, so ein Fundamentalist, wenn es darum geht, das rechte Kleid zu kaufen. Sei doch mal tolerant. Geh zum Zahnarzt und sag, du bedien dich mal. Ich sehe die Dinge nicht so eng. Da irgendwo hinten, da ist es irgendwo, aber nicht so genau. Beim Blut abnehmen, da kannst du irgendwo, stich irgendwo rein, da genügend Platz. Da sei doch tolerant. Warum bist du da so eng? Ich dachte, du bist tolerant. Leute, wir sind extrem eng. Wir sind extrem intolerant. Wir sind extreme Fundamentalisten in allen Bereichen des Lebens. Aber wenn es zu Gott kommt, da wollen wir auf einmal ganz großzügig sein. Wisst ihr, unser Denken ist so korrupt geworden, dass wir die einfachsten Dinge nicht mehr kapieren. Wenn es zu Gott, unserem Schöpfer, kommt, da kann man plötzlich tun, was man will. Geh den Weg oder geh den Weg, du wirst sicher glücklich. Leute, das ist eine Lüge. Ich fliege ziemlich viel halt da so rum. Nicht jetzt spaßhalber, ich fliege nicht gerne, aber dass man halt von A nach B kommt. Aber ich kenne ein paar Piloten und da durfte ich mal von der Schweiz da vorne am Cockpit sitzen, nach Finnland geflogen. Und da beim Landeanflug, da hatte dann, da, ich weiß nicht, wie, als Bergführer nenne ich das Wegzahl, ich habe so einen Kompass, der ist einfacher zu bedienen. Der musste das so eintippen, gell. Es war ziemlich neblig, Wetter war schlecht, so musste er so einen automatischen Anflug machen. Und da vom Tower kamen immer ich habe so einen Kopfhörer aufgehabt, so die Zahlen halt durch und er tippt halt dann da ein, was weiß ich. Und ich sage, sei doch immer ein bisschen tolerant, ob 10 mehr oder weniger, wen kümmert das, ne? Ich wusste gar nicht, dass du so engstirnig bist. Ja? Hat aber nicht gemacht. Unheimlich engstirnig, dieser Typ. Eva Maria, unsere Kleinste, ist jetzt 4 Jahre alt. Aber als sie so 2 war, hatte sie eine schlechte Angewohnheit. Schlechter als die anderen 2. Und zwar, bei uns ist nicht viel los. Es ist eine Sackgasse, so am Berg da oben. Aber da sind ein paar Autofahren halt doch. Gell? Und die sind immer schnell rausgelaufen auf die Straße und wieder zurück rein. So spaßhalber. Ich habe sie da erwischt, 1-2 Mal. Da habe ich sie windelweich geschlagen, sie angeschrien. Wenn du mich da gesehen hättest, hätte ich gesagt, gute Nacht. Das ist ein Vater. Und wisst ihr, es war ihr extrem unangenehm. Das war sie ja. Aber wisst ihr, warum ich das getan habe? Weil ich sie unheimlich liebe. Und ich möchte nicht, dass ich sie verliere, nur weil ich nicht Acht gegeben habe, ihr zu sagen, was sie um ihr Leben bringt. Ich habe gerade letzte Woche ein Gespräch gehabt mit einem und da durch seine eigenen Antworten hat er sich in die Enge getrieben. Und er hat gesagt, das Gespräch mit dir, das macht mich unheimlich unwohl. Ich fühle mich gekornert, ich fühle mich in die Enge getrieben. Dann habe ich ihm die Geschichte von Eva erzählt, habe gesagt, die hat sich auch unwohl gefühlt. Aber weißt du, warum ich das mit dir mache? Weil ich dich gern habe. Wenn du mir egal wärst, würden wir ein Gläschen Wein trinken, Spaß haben und dann gehst du in die Hölle. Aber weil ich dich liebe, sage ich dir die Wahrheit. Es ist Liebe, die motiviert, die Wahrheit zu sagen. Ich bin kein gemeiner Vater, weil ich meine eigene Tochter durchhaue. Wenn ich sie nicht durchhauen würde, wenn ich tolerant wäre, Eva, ja, immer wenn du dich danach fühlst, dann lauf mal raus, ich bin ja großzügig. Wisst ihr was? Das hat nichts mit Toleranz zu tun, das ist ein Verbrechen, das ist eine Gewissenslosigkeit, das ist eine Gemeinheit. Da, wo es um Leben und Tod geht, ist Gott absolut intolerant. Wisst ihr, warum wir uns so schwer tun mit dem Zorn Gottes, mit dem Gericht Gottes, warum es heute nicht mehr gepredigt wird? Weil wir keine Ahnung haben, wie zerstörerisch, wie gemein und wie ekelig die Sünde ist. Wir haben keine Ahnung mehr. Das Buch Hesekiel hat mir da sehr geholfen. Hesekiel zeigt, wie ekelig die Sünde ist. Hesekiel bekam den Auftrag von Gott, dem untreuen, hurerischen Volk Israel das Gericht zu predigen. Hesekiel in seinen Schuhen möchte ich nicht sein. Der hat ja ein Leben, du, das sage ich euch. Auf dramatischste Art und Weise musste er durch dutzende Methoden, in der Methodik ist Gott großzügig, da kannst du alles tun, aber nicht in der Botschaft. Aber in den dutzenden Methoden hat er versucht, das Volk aufmerksam zu machen auf die Wahrheit. Aber sie wollten nicht und Gott richtete sie. Ich lese euch ein paar Verse vor aus Hesekiel und zwar im Kapitel 7, Vers 1 bis 3 und dann Vers 9. Und das Wort des Herrn geschah so zu mir. Und du, Menschensohn, sage, so spricht der Herr, Herr, zum Land Israel. Ein Ende kommt, es kommt das Ende über die vier Ecken des Landes. Jetzt kommt das Ende über dich. Und ich lasse meinen Zorn gegen dich los und ich richte dich nach deinen Wegen und alle deine Gräuel bringe ich über dich. Übrigens, er sagt, ich richte dich nach deinen Wegen. Du bist das Problem. Schau, wenn du einen Stein in die Luft wirfst und er fällt dir auf den Kopf, kannst du auch nicht sagen, Gott, du bist gemein heute. Hau nicht da mit Steinen nach mir. Du hast es selbst hochgeworfen. Nach unseren Wegen werden wir gerichtet. Das sagt Hesekiel ganz deutlich. Und dann sagt er im Vers 9, und ich werde deinetwegen nicht betrübt sein und ich werde kein Mitleid haben. Nach deinen Wegen werde ich es über dich bringen und deine Gräuel sollen in deiner Mitte sich auswirken. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr einer bin, der schlägt. Jehova Maka, das ist sein Name. Wenn man das so liest, kann man direkt Angst bekommen vor so einem Gott, der die Sünde so brutal bestraft. Ah, liebe Leute, wenn ihr euch nichts merkt, merkt euch bitte das heute Morgen. Wenn Gott die Sünde nicht vernichtet, dann vernichtet die Sünde dich. Wenn Gott die Sünde nicht vernichtet, werden wir vernichtet durch die Sünde. Darum ist Gott so rigoros, wenn es um Sünde geht. Gott versucht alles, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen, um sie zu sich selbst zu treiben. Hunderte Jahre zum Volk Israel hat er ihnen gesagt, kommt zu mir. Ich lese vor aus 2. Chronik, Kapitel 36, Vers 13. Da sagt er folgendes, zweiter Teil von Vers 13. Und er, das heißt der König von Israel, verhärtete seinen Nacken und verstockte sein Herz, sodass er nicht umkehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle Obersten, der Priester und das Volk, häuften Untreue auf Untreue, entsprechend allen Gräueln der Nationen, und machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Und jetzt hört zu. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachend und sendend, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Gott sendet andauernd Boten. Er sendet andauernd, auch heute Morgen, eine Botschaft, denn er hat Mitleid mit uns. Vers 16, aber, unterstreiche immer das Wörtchen aber, denn hier ist eine Wende. Aber sie verhöhnten die Boten Gottes, verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Gott hat viele Namen, viele schöne Namen. Das Wort Jahwe, Jehova, wir wissen nicht, ob es Jehova ist, kann auch Jahovi sein, keine Ahnung. Darum sage ich Jahwe, kommt 6823 Mal vor in der Bibel. Und sehr oft mit einem Beinamen. Schöne Beinamen. Wenn du mal gelangweilt bist, studier die Namen Gottes. Jehova Jireh, der Herr versorgt. Er versorgt dich. Jehova Shalom, das kennen wir. Shalom, ja. Der Herr unser Friede. Jehova Tzidkenu, der Herr unserer Gerechtigkeit. Jehova Roi, schöner Name, der Herr ist mein Hirte. Das ist ein Name Jesu. Ich bin der gute Hirte. Psalm 23 ist ein Psalm von Jesus. Jehova Shammah, der Herr ist gegenwärtig, er ist hier, auch jetzt. Jehova Shammah ist hier. Jehova Rapha, schöner Titel, der Herr ist mein Arzt. Jehova Rapha, er heilt uns. Aber wisst ihr, ein Titel von Gott ist auch Jehova Makke, der Herr, der schlägt. Das ist auch sein Name. Und liebe Leute, wir haben nicht die Freiheit, uns selektiv ein paar Namen rauszunehmen, die wir gerne haben und schön die Namen übersehen, die wir nicht so gerne haben. Die Freiheit haben wir bei Gott nicht. Gott offenbart sich in seinem Wort, in seinem ganzen Wesen. Gott ist einer und wir dürfen uns kein Bild machen in unserem Kopf. Zu mir sagen manche Menschen, weißt du, Hans-Peter, mein Gott macht keine Hölle, mein Gott richtet keinen Menschen. Sage ich, du hast recht. Denn diesen Gott gibt's nur in deinem kleinen Hirn, sonst nirgends. Diesen Gott gibt's nicht. Es gibt nur einen Gott und der hat sich offenbart in dem Wort, in seinem heiligen Wort, von der ersten bis zur letzten Seite. Aber wisst ihr, das Überwältigende bei Jehova Makke ist das, dass er nicht dich schlägt und auch nicht mich, sondern er hat seinen Sohn geschlagen. Der Zorn von Jehova Makke geht nicht auf dich, sondern auf seinen Sohn. Wir sind frei. Sein Zorn streift uns nicht mehr. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihn hat der Zorn in der Fülle am Kreuz getroffen. Bleibt nichts mehr übrig, alles bezahlt. Er trug alle meine Sünden. Der Zorn Gottes wurde gestillt am Kreuz von Golgatha. Wir Menschen tun es oft so schwer, das Wesen Gottes zu verstehen, ihn als zornig und als gerecht zu verstehen. Jedoch, Gott ist das einzige Wesen, das eine perfekte Balance hat zwischen Liebe und Gerechtigkeit, zwischen Barmherzigkeit und Heiligkeit. Übrigens wisst ihr, Hölle ist nicht für Menschen geschaffen. Gott hat die Hölle nie für Menschen gemacht, nur für Satan. Jeder Mensch, der in der Hölle ist, ist dort aus seiner freien eigenen Entscheidung. Aber sie ist nicht für Menschen gemacht. Gott hat alles getan, um uns Menschen vor dem Verderben zu bewahren, um uns, wie es Hiob sagt, aus der Grube zu holen und uns ewiges Leben zu geben. Er gab sich selbst. Und die einzigen Menschen, die in das Gericht Gottes kommen, von Jehova Makke verurteilt werden, sind jene Menschen, die das Kreuz Jesu mit Füßen treten. Denn in der Kreuzestod Jesu weniger bedeutet als eine Mahlzeit. Die stehen alleine im Gericht. Und lieber Freund, wenn du heute auch hier hinausgehst und sagst, wen interessiert dieses Kreuz? Alte Geschichte. Was Jesus da vor 2000 Jahren getan hat, ist doch mir egal. Lass mich in Ruhe damit. Wenn du das sagst, nachdem du das weißt, muss ich dir ganz ehrlich eins sagen, du tust mir nicht einmal leid. Denn dann trittst du mit Füßen das, was Gott getan hat für jeden Menschen. Die Frage ist, wird Jehova Makke dich schlagen? Oder kommst du vor Gott und sagst, oh Herr, danke, dass du deinen Sohn geschlagen hast. Dein Zorn ist gestillt. Ich bin frei. Danke dafür. Meine Lieben, da wo es um Leben und Tod geht, bitte sei nicht tolerant. Lass nicht dein Kind aus falscher Toleranz vor das Auto laufen. Das ist gemein und das ist lieblos. Lass uns vielmehr Liebe üben gegenüber unseren Nächsten. Ganz egal, was er glaubt, wie er sich benimmt oder wie er denkt. Liebe üben geht weit über Toleranz hinaus, ist viel, viel mehr. Hab keine Angst, Sünde beim Namen zu nennen. Übrigens, das möchte ich euch noch sagen. Wir tun uns heute schwer, Dinge beim Namen zu nennen, sei es Homosexualität, sei es Scheidung, sei es Abtreibung. Liebe Leute, Abtreibung ist Mord, Scheidung ist ein Kapitalverbrechen, Homosexualität ist Sünde. Punkt. Aber was mache ich mit einem Mädchen, das zu mir kommt und ein Kind abgetrieben hat? Ich sage ihr nicht, du Mörderin, sondern ich nehme sie auf in Liebe. Ich schaffe einen Rahmen, in dem sie sich wohlfühlen kann, in dem sie sich angenommen fühlt, in dem sie sich geliebt fühlt. Was machst du mit dem Menschen, der zu dir kommt und eine Scheidung hinter sich hat? Du brauchst ihm nicht vorzuwerfen, du Kapitalverbrecher. Du sollst ihn annehmen, ihn lieb haben, in eine Plattform geben. Und wenn du mit einem Homosexuellen zu tun hast, musst du ihm nicht dauernd vorwerfen, er ist Sünder, sondern schaffe für ihn eine Plattform, eine Umgebung, in der er sich wohlfühlt, angenommen fühlt, geliebt fühlt und eine Chance bekommt, das rechte Leben zu leben. Aber seht ihr, wir machen beides, wir bringen beides in die Mitte und es wird alles so verwaschen. Nennt Sünde beim Namen. Aber wie ich umgehe damit, schau, wie Jesus umgegangen ist. Obwohl er für die Sünde gestorben ist. Was hat er mit Sünde gemacht? Sie unheimlich geliebt. Ihnen immer nachgegangen. Dazu sind wir aufgerufen. Es nützt nicht immer nur einerseits über Sünde zu reden und alles abzuurteilen, damit hilfst du keinem Menschen. Wir sollen es beim Namen nehmen und dann eine Plattform schaffen für diese Leute, dass ihnen geholfen wird. Aber Sünde ist und bleibt Sünde. Ich war letztes Jahr in Alice Springs, das ist ziemlich in der Mitte von Australien. Waren so Predigtwochen. Und da hat mich einer mitgenommen zu den Aborigines, den Ureinwohnern von Australien. Und die sind dort, ich habe noch nie so Schlimme gesehen, die so schlimm dran sind. Man kann sagen, sie sind selber schuld. Aber es ist leicht gesagt. Gell? Ich war auch in Rio mit Straßenkindern. Aber ich habe noch nie so verwahrloste, so... Das, am Anfang, ich habe mich fast übergeben müssen. Da kann man sich schwer beschreiben, wie das ausgesehen hat da. Denn es werden Häuser gebaut von der Regierung, bekommen Geld von der Regierung. Alkoholiker, es ist furchtbar, wie es dort zugeht. Aber der Missionar dort, den ich hochschätze, hat einen Auftrag, dort zu missionieren. Und schon einige kamen zum Glauben. Aber dort wird auch jeden Monat ungefähr einer umgebracht. Da gibt es viele Rivalitäten unterhalb der Stämme, gibt es viele verschiedene Stämme und Aborigines. Wisst ihr, was die Regierung sagt? Das ist halt ihre Kultur. Leute, wo bleiben da die Menschenrechte? Da wird auch nicht eingegriffen. Das ist ihre Kultur. Jetzt auf einmal lassen sie, wo sie sind. Leute, das hat nichts mit Toleranz zu tun. Das ist Lieblosigkeit bis zum Letzten. Malcolm Hunter, kein Freund in dem Sinn, das wäre übertrieben, aber ein Bekannter von mir, ist Missionar unter den Nomaden. Vor allem in Äthiopien, aber auch in Russland. Und er erzählt immer die Geschichte von dem Stamm, ich weiß nicht, wie der heißt, unter den Nomaden, wo die Frau jeden Tag in der Früh von ihrem Mann blutig geschlagen wird, als Zeichen der Liebe. Das heißt, wenn die Frau nicht blutet in der Früh, dann sehen alle, der Mann kümmert sich nicht mehr um sie. Aber ist halt ihre Kultur, ne? Wenn das jemand sagt, dann sage ich, okay, dann geh bitte und lebe mit dem Stamm. Wenn du so tolerant bist. Leute, das hat nichts mit Toleranz zu tun. Was wir tun dürfen, was unser Auftrag ist, Zeuge zu sein, es gibt einen Ausweg. Es gibt ein Leben der Liebe. Es gibt ein Leben der Annahme für jetzt und für ewig. Francis Schaeffer, den ich sehr schätze, er lebt nicht mehr, aber seine Schriften, der La Brie, die La Brie-Schulen sind von ihm, hat ein Zitat geprägt und das habe ich erst kürzlich gelesen. Er sagt Folgendes, es gibt eine Zeit und unsere Zeit ist eine solche, in der die negative Botschaft notwendig ist, bevor irgendetwas Positives entstehen kann. Leute sagen zu mir oft, sie fragen Francis Schaeffer, was würdest du tun, wenn du einem modernen Menschen im Zug begegnest und du hast nur eine Stunde Zeit, um ihm das Evangelium, die gute Botschaft zu vermitteln? Francis Schaeffer hat gesagt, ich würde 45 bis 50 Minuten verwenden, um ihn auf das Negative hinzuweisen. ihm sein Dilemma zu zeigen, ihm zeigen, dass er mehr tot ist, als er glaubt zu sein. Dann würde ich 10 bis 15 Minuten aufwenden, ihm die gute Botschaft zu erzählen. Denn wenn er nicht kapiert, was das Problem ist, was falsch läuft, wird er auch nicht in der Lage sein, die positive Botschaft zu hören und anzunehmen. Leute, wir müssen wieder ganz neu den Leuten das Dilemma zeigen. Das heißt Gesetz predigen, nicht Gericht. Gesetz predigen. Damit sie erkennen, ich bin ein Sünder. Und erst dann erlebst du wahre Bekehrungen. Wisst ihr, warum wir heute so viele, im Englisch sagt man Follow-up-Programs, diese Nachfolgeprogramme haben? Wisst ihr warum? Weil die meisten Bekehrungen lauwarm sind. Und dann musst du ihnen nachlaufen, weil sonst sind sie weg vom Fenster. Ich glaube nicht an Nachfolgeprogramme. Ich glaube an Jüngerschaft. Aber wenn ein Mensch sich aus rechten Gründen bekehrt, dann läuft er mir nach, nicht ich ihm. Wir müssen das wahre Evangelium predigen und das beinhaltet Gericht und beziehungsweise Gesetz. Erst wenn einem Menschen vor Sünde ekelt, Hesekiel schreibt in Kapitel 6, Vers 9, der zweite Teil, und sie werden über sich selbst Ekel empfinden wegen der bösen Taten, die sie begangen haben nach all ihren Gräuel. Wenn ein Mensch nicht kapiert, wie zerstörerisch, wie ekelig Sünde ist, solange wird er nicht verstehen, wozu Jesus gestorben ist. Und ich schließe mit einem, das war ein Gedicht im Englischen. Mein Bruder hat mir das vor Jahren ins Deutsche übersetzt. Und er ist recht talentiert da und sogar eine gewisse Poesie beibehalten. Ich lese nur vor. Es heißt, mein Freund. Mein Freund, jetzt stehe ich hier vor Gott und bin allein in meiner Not. Das Gericht erwartet mich und darum denke ich an dich. Gehörtest du denn nicht zu denen, die sich Gottes Kinder nennen? Wusstest du denn nicht Bescheid vom Gericht der Ewigkeit? Alles teiltest du mit mir und vieles lernte ich von dir und ich habe dir fest vertraut und dabei doch auf Sand gebaut. Jetzt stehe ich hier mit leeren Händen. An niemand kann ich mich jetzt wenden, der mir jetzt noch helfen kann. Den Retter hast du mir verschwiegen und für meine Lebenslügen ich nun meinen Lohn empfange. Für dich steht Jesus im Gericht, an meiner Stelle aber nicht. So bin ich ewig nun verlassen. Adieu, mein Freund. Ich kann es nicht fassen. Liebe Leute, mein Gebet ist, dass deine Arbeitskollegen, deine Verwandten, deine Nachbarn von dir nicht einfach sagen, ist ein netter Kerl, sondern dass sie wissen, er hat mir die Wahrheit gesagt. Ob sie es annehmen oder ablehnen, das ist nicht deine Verantwortung. Alles, wozu wir aufgerufen sind, ist Zeugen zu sein. Ob du zweifelst oder nicht, irrelevant. Du sollst nur Zeuge sein von der Wahrheit. Und die Wahrheit ändert sich nie. Sie kann verdreht, sie kann vernachlässigt, vergessen werden, aber verändern kann sie sich nie. Sie ist dieselbe, Jesus Christus ist dieselbe gestern, heute in aller Ewigkeit. Und ich bete dafür, lass deine lieben Leute um dich herum nicht als nette Menschen in die Hölle gehen. Sei ein Zeuge und übe Liebe und nicht eine falsche Toleranz. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, hab herzlich Dank für dein so gutes Wort. Herr, es ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt, so wie du gesagt hast. Und speziell die anfängliche Begegnung mit dir, Herr, ist oftmals sehr schmerzhaft, weil wir unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen und uns anfangen ekeln vor der Sünde. Aber Herr, danke, dass wir nicht dabei stehen bleiben, weil du nicht stehen geblieben bist hier, sondern du hast dafür bezahlt. Wir sind frei, total frei davon. Du hast für Sünde bezahlt, ein für alle Mal, nie mehr zu wiederholen. Du bist auch für mich gestorben. Und ich bin ein freies Kind Gottes für jetzt und für ewig. Herr, das ist eine so gewaltige Botschaft im Lichte dieser schrecklichen Botschaft. Und ich bete, dass wir einfach treue Zeugen von dir und für dich sind. Und vor allem, dass wir Zeugen aus deiner Kraft
nicht aus unserer eigenen. Das ist mein Gebet, Vater, für diese lieben Menschen hier, für mein eigenes Leben. Mögest du uns bewahren zum ewigen Leben. Amen.